Herzlich willkommen zum neuesten Finance Talk, dem Podcast der Fürstburger Privatbank. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder die Gelegenheit haben, um uns über spannende Kapitalmarktthemen auszutauschen. Mein Name ist Andrea Greisel und mit mir zusammen ist unser Abteilungsleiter aus dem Asset Management, Herr Christian Kurak. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute gemeinsam die Kapitalmärkte näher unter die Lupe nehmen. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt auf deine Einschätzungen und deine, ja, Marktmeinung. Wie sieht denn dein wirtschaftliches Basisszenario aus für die nächsten 3 bis 6 Monate? Gibt es eine weiche Landung oder doch Rezession? Also was sind deine Erwartungen für die USA, aber auch für uns in Europa?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also jetzt, wenn wir zu dem Podcast, den wir Anfang des Jahres aufgezeichnet haben. Also seitdem ist doch einiges an Dynamik reingekommen, sehr viel Unsicherheit, gerade die Zollpolitik von Donald Trump verunsichert die Märkte, die Wirtschaft global und das sieht man sehr stark momentan auch in allen Wirtschaftsdaten, also insbesondere in den weichen, vorausschauenden Wirtschaftsdaten, also so diesen Konsumentenvertrauen oder den Umfragewerten von Unternehmern, die sind jetzt seit März eigentlich deutlich zurückgegangen. Und diese soften oder vorausschauenden Wirtschaftsdaten, die materialisieren sich dann eigentlich nach einer gewissen Zeit auch immer recht schnell in den harten Wirtschaftsdaten wieder. Und hier, wenn wir uns die BIP-Zahlen für das Jahr 2025 ansehen, die sind insbesondere für die USA deutlich zurückgegangen. Also am Jahresanfang ist man eher davon ausgegangen, dass die Wirtschaft in den USA weiter solide wachsen wird. Die ist 2024 mit 2,8% gewachsen und man ist davon ausgegangen, dass die Wirtschaft weiterhin mit ca. 2,2% wachsen wird im Jahr 2025. Seit März und auch seit dem sogenannten Liberation Day sind diese BIP-Schätzungen deutlich zurückgegangen. Also der Markt oder die Konsensusschätzungen liegen momentan bei 1,35%, also doch ein sehr deutlicher Rückgang. Und in Europa sehen wir auch einen Rückgang, aber bei weitem nicht so stark wie in den USA. Also hier ist das Niveau ungefähr von 1,2% auf 0,8% runtergegangen. Und Deutschland ist leider so ein Trauerspiel. Wir sehen es schon in den letzten Jahren, schafft es Deutschland nicht, aus dieser Stagnationsphase rauszukommen. Also auch wie der Sachverständigenrat letzte Woche berichtet hat, gehen auch die beiden Konsensusdaten eigentlich von einem 0% Wachstum, also von der Stagnation im Jahr 2025 aus. Also hier könnte das Infrastrukturpaket, das Sondervermögen von der aktuellen Bundesregierung förderlich sein, aber es hängt stark davon ab, wie das Geld dann auch verwendet wird. Und aber das sind natürlich so die Aspekte, die dazu geführt haben, dass die Wirtschaftsaussichten zurückgegangen sind. Und wie es jetzt weitergeht, hängt sehr stark von der Zollpolitik von Donald Trump ab. Also am 2. April war der Liberation Day, da wurden diese reziproken Zölle vorgestellt, die zum Teil halt sehr hoch waren. Für Europa lagen die bei 20%. Für China dann auch nochmal, ging es dann auf die 50% hoch. Er ist dann eine Woche später dann wieder zurückgerudert und er hat sich darauf verständigt, jetzt erstmal ein Memorandum für 90 Tage einzuführen. Und es sind jetzt Basiszölle von 10% auf alle Länder erhoben worden, abgesehen von China, da ist es dann nochmal angestiegen. Wurde dann wieder kurzerhand reduziert. Also dass wir momentan so in einer 10%, 30% Welt leben, also alle Länder der Welt müssen 10% Zölle in den USA bezahlen, bis auf ein paar Ausnahmen, und China 30%. Und ich glaube, in den aktuellen Wirtschaftsdaten ist genau dieses Szenario eingepreist, also dass es ungefähr in dem Bereich bleiben wird. Sollten jetzt diese Handelsgespräche aber komplett eskalieren und die Zölle dann wieder auf die Werte hochgehen von diesen anfänglichen reziproken Zöllen, dann steigt die Rezessionswahrscheinlichkeit schon deutlich an und dann würde die wahrscheinlich auch so auf 60-70% hochgehen. Aber das wäre natürlich jetzt so das negative Szenario. Und wir gehen jetzt aber eher davon aus, dass es zu einer Abkühlung kommt, zu einer doch recht deutlichen Abkühlung, aber dass es keine Rezession geben wird.
Spannend. Ja, anscheinend preisen das auch die Aktienmärkte ein, denn der erste Zollschock scheint ja schon verdaut zu sein. Wir sind ja nach diesem Liberation Day im DAX Intraday bis auf 19.670 Punkte runtergefallen und jetzt brechen wir schon wieder Rekorde. Jetzt spricht man sogar schon von den 26.000 Punkten im DAX. Also unglaublich, das ist echt ein Börsenkrimi sozusagen und nach wie vor sehen wir auch, dass viel Kapital nach Europa fließt. Also seit Jahresanfang ist es ja, dass die alte Welt plötzlich wieder en vogue ist. Bleibt Europa der Place to be oder wie siehst du das?
Ja, es ist schon verrückt zu sehen, wie sich diese Buy-the-Dip-Mentalität so ein bisschen eingebürgert hat. Also sobald der Aktienmarkt irgendwie kurz einbricht, steigen die Investoren immer sofort ein. Also das war jetzt im April der Fall. Das war letztes Jahr im August der Fall. Also zurückzukommen auf die Europa-Thematik, sehen wir in der Tat sehr, sehr starke Kapitalzuflüsse nach Europa. Also wir haben in unserem Podcast, im Podcast letztes Mal darüber gesprochen, dass zum Jahresanfang die Kapitalzuflüsse relativ hoch waren in den USA und waren uns unsicher, also in Europa waren uns unsicher, ob dieses Momentum beibehalten wird über den Rest des Jahres. Und jetzt, 5 Monate später, sehen wir, dass die Mittelzuflüsse extrem hoch sind. Also auf ETF-Seite sind wir schon so ähnlich auf Rekordniveaus. Und tendenziell, wenn man sich die gesamte Breite an Investoren anschaut, nochmal unterteilt in unterschiedlichen Regionen, sehen wir, dass europäische Investoren, die letzten Jahre immer verstärkt in den USA investiert haben, mittlerweile wieder verstärkt anfangen, zu Hause, also in Europa, zu investieren. Und US-Investoren fangen auch wieder an, verstärkt oder jetzt zumindest in den ersten 5 Monaten dieses Jahr wieder verstärkt in Europa zu investieren. Also dahingehend ist es jetzt eine ganz interessante Entwicklung. Und diese Kapitalflüsse scheinen halt tatsächlich jetzt auch so eine gewisse Persistenz zu zeigen, was für den europäischen Markt spricht. Aber die Gründe für diese hohen Kapitalflüsse sind auch natürlich fundamental begründet. Also zum einen sehen wir so eine konjunkturelle Bodenbildung in den USA, in Europa, wohingegen die USA von einem sehr hohen Niveau eigentlich ins Jahr gestartet ist und tendenziell immer eher so ein bisschen enttäuscht hat. Kommt Europa von einem sehr niedrigen Niveau jetzt in eine Phase, wo sie sich tendenziell eher verbessern. Und das gutiert natürlich auch der Aktienmarkt. Also die EZB wird höchstwahrscheinlich nächste Woche dann die Leitzinsen senken von 2,25 auf 2%. Und eigentlich schon seit Mitte letzten Jahres ging das Zinsniveau in Europa eigentlich stetig nach unten, wohingegen in den USA verharrt es nach wie vor auf 4,25%, auch aufgrund der hohen Inflation und jetzt auch nochmal aufgrund der gestiegenen Inflationserwartungen, aufgrund der Zölle. Also ich meine, die Zölle, die merkt man aktuell in den USA noch nicht, aber letztendlich wird es die ganzen Güter dann auch nochmal verteuern und es wird dann in den nächsten Monaten dann auch in den USA zu spüren sein. Also dahingehend positive Aspekte für Europa bezüglich der Geldpolitik. Die Geldpolitik kann expansiv sein und die Inflation ist eigentlich im Griff, wohingegen in den USA die Inflation steigt. Also das sind auch Aspekte, die positiv für Aktien sind, also jetzt hier für europäische Aktien. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch immer diese oft zitierte Bewertungsdiskrepanz. Also Europa ist von den klassischen Bewertungskennzahlen immer deutlich günstiger als die USA. Also ich persönlich bin kein allzu großer Fan von diesem Vergleich, weil die US-Titel in der Regel auch begründeterweise teuer oder höher bewertet sind, weil sie auch einfach bei den Rentabilitätskennzahlen und auch bei den Gewinnwachstumszahlen deutlich höher sind als in Europa. Und aber wir sehen trotz eigentlich dieser Turbulenzen, dass die Kursgewinnverhältnisse in den USA deutlich höher sind als ihr langfristiger Durchschnitt. Also wenn wir uns jetzt den Stoxx 600 ansehen als breiter europäischer Index, da liegt momentan das Kursgewinnverhältnis bei 15 und es entspricht ungefähr dem langfristigen Durchschnitt. Wenn wir uns den S&P 500 anschauen, da ist der langfristige Durchschnitt bei 18, aber aktuell bei 22. Also es ist verhältnismäßig immer noch recht teuer bewertet, eigentlich trotz dieser Krise. Also denke ich mal, dass einfach diese Bewertungsdifferenz auch noch dafür spricht. Und natürlich der letzte Punkt, wie wir es jetzt in Deutschland sehen, fiskalpolitisch die größte Volkswirtschaft in Deutschland, in Europa. Deutschland versucht jetzt fiskalpolitisch zu agieren im Vergleich zur Verschuldung. Also Deutschland hat eine Staatsverschuldung relativ zum BIP bei ungefähr 60 oder 65% aktuell noch. Und da ist natürlich jetzt auch viel Spielraum, dass man jetzt da vielleicht auch mal auf einen Wert von 80% hochgeht. Und dahingehend könnte das natürlich auch die Wirtschaft in Europa nochmal stabilisieren. Ja.
Super spannend, Christian. Was machst du dann da draus? Wie wirkt sich das auf deine Portfolioallokation aus? Welche Branchen packst du denn so in den Einkaufskorb? Was steht da bei dir im Fokus?
Also man konnte es jetzt schon heraushören, wir präferieren momentan Europa. Wir haben in den meisten Strategien tendenziell unsere US-Quote in den letzten Monaten eigentlich deutlich abgebaut. Liegen jetzt so, würde ich mal sagen, so durchschnittlich zwischen 35 und 45% jetzt beim US-Dollar, beim US-Anteil, und bauen eigentlich momentan eine Übergewichtung in Europa auf, weil wir auch dahingehend gute Unternehmen sehen und auch einfach dieses Währungsrisiko uns momentan zu hoch ist. Deswegen bleiben wir tendenziell in Europa. Die restlichen Regionen, das sind wir eigentlich gar nicht so hoch allokiert. Also wir haben kleine Positionen in Japan. Schwellenländer haben wir eigentlich größtenteils außen vor gelassen die letzten Jahre. Ich glaube, wir haben da auch nicht wirklich viel verpasst. Tendenziell der osteuropäische Markt läuft momentan sehr gut, aber auch nur aufgrund der Banken, die auch in den westlichen europäischen Ländern sehr gut laufen. Also dahingehend klarer Fokus auf Europa aktuell. Die USA gewichten wir unter, aber auch hier nochmal vielleicht so ein Plädoyer für die USA. Die Risiken sind hoch, aber die Konzentration an hohen Qualitätstiteln ist halt einfach extrem hoch in den USA. Also man darf da definitiv jetzt nicht komplett auf die USA verzichten, weil das sind Unternehmen, Innovationsführer, also die sollte man definitiv auch weiterhin im Portfolio behalten. Also genau, und auf Sektorebene, da sehen wir in Europa jetzt den Rüstungssektor als strukturell sehr stark. Natürlich alle Länder versuchen hier durch gewisse Pakete ihr Militär, ihre Verteidigung weiter zu stärken, weil man auch gewissermaßen gezwungen wurde. Also die USA zieht sich da weiter zurück. Also Europa muss hier investieren und das spricht weiterhin für den Sektor. Auf Einzeltitelebene sehen wir da zum Teil schon sehr hohe Bewertungen, also so dass diese Einzeltitelauswahl herausfordernd ist. Also auch gerade hier sind natürlich manche Unternehmen, die momentan gut laufen, kommen vielleicht dann auch mal unter Druck, weil auch andere Unternehmen jetzt in die Produktion von Munition einsteigen werden, weil es einfach lukrativ ist. Also auch hier, glaube ich, eine interessante Dynamik, aber im Allgemeinen eher positiv. Ein Sektor, den, wie du ja auch weißt, den wir sehr gerne mögen, ist der Gesundheitssektor. Der hat uns leider aber die letzten 2 Jahre enttäuscht und aktuell sind auch die strukturellen Bedingungen auch eher negativ. Also wir sehen in den USA da doch jetzt auch den Drang, das Gesundheitssystem zu reformieren. Die Medikamentenkosten sind sehr, sehr hoch in den USA und natürlich das ganze Gesundheitssystem ist auch sehr teuer, so dass jetzt die Trump-Administration hier auch versucht, da einzugreifen, was natürlich die gesamte Pharmaindustrie hier auch unter Druck setzt. Also der Gesundheitssektor, obwohl er aktuell sehr attraktiv bewertet ist, den versuchen wir dahingehend weitestgehend unterzugewichten. Ein Sektor, den wir auch schon letztes Mal im Podcast angesprochen haben, sind die europäischen Banken. Mögen wir nach wie vor auch hier relativ günstig bewertet im Vergleich zur Historie, aber die Eigenkapitalhinterlegung der Banken ist deutlich höher. Also so diese Resilienz gegenüber einer Krise ist auch deutlich höher, als es noch vor 10 Jahren der Fall war. Und sie zahlen eine hohe Dividende. Aus dem Finanzsektor haben wir Versicherungen auch sehr gerne oder sind wir auch im Versicherungsbereich allokiert. Hier sind wir aber ein bisschen zurückhaltender, weil jetzt auch gerade in den Ergebnissen tendenziell die Gewinnprognosen ein bisschen vorsichtiger wurden und der Sektor lief einfach schon sehr gut. Also tendenziell ist das Aufwärtspotenzial ja auch etwas geringer. Und insbesondere jetzt natürlich auch durch diese Infrastrukturausgaben, natürlich Digitalisierung und auch ja, den Ausbau der erneuerbaren Energien mögen wir Versorger sehr gerne. Also die sind sehr, sehr günstig bewertet, haben stabile Cashflows. Also das mögen wir gerade in diesen aktuellen unsicheren Zeiten auch sehr gern. Und auch das Zinsniveau ist dementsprechend dem jetzt wieder förderlich. Also diese langfristigen Projekte können jetzt wieder günstiger finanziert werden. Und das geht auch eins zu eins mit dem europäischen Industriesektor zusammen, weil auch hier sehen wir natürlich hohe Digitalisierungs- und Automatisierungsanforderungen. Und dann mögen wir auch den europäischen Industriesektor sehr gern.
Super, das klingt ja hervorragend und breit diversifiziert. Aber lass uns doch von den Aktienallokationen und den Sektoren auch einen Blick in die Anleihenecke werfen. Der Anleihenmarkt steht ja aktuell auch unter einem gewissen Spannungsfeld. Zum einen gibt es wieder attraktive Zinsen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nehmen natürlich jetzt auch angesichts der wirtschaftlichen Situation die Risiken, die Bonitätsrisiken zu. Und am 16. Mai senkte ja auch Moody's das langfristige Kreditrating der USA. Und damit haben jetzt alle drei großen Ratingagenturen den USA die Bestnote entzogen. Sind denn US-Treasuries noch der sichere Hafen oder ändert sich jetzt da die Sichtweise der Anleger? Wie siehst du das, Christian?
Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Also jetzt bezüglich des Downgrades nochmal von Moody's. Also die sind jetzt hier sozusagen als Nachzügler, haben sie jetzt auch den AAA-Status dahingehend jetzt reduziert. Aber S&P war dahingehend schon 2011, haben die es damals schon gemacht und hat zu ganz großen Marktverwerfungen damals geführt. Fitch hat 2023 den AAA-Status dann auch nochmal reduziert. Also de facto hat eigentlich die USA seinen AAA-Status schon lange verloren. Aber es ist jetzt auch wenig verwunderlich, dass das Moody's jetzt auch nachgezogen hat, weil wir sehen eine nachlassende Haushaltsdisziplin eigentlich schon in den letzten 10 Jahren. Also sei es auch in der Trump- und auch in der Biden-Regierung. Also die Staatsverschuldung, die ist in den letzten 10 Jahren von circa 95% phasenweise auf über 125% relativ zum BIP gestiegen. Also insbesondere in der Phase nach Corona waren natürlich die fiskalpolitischen Unterstützungspakete sehr hoch. Und auch die Biden-Regierung hatte dann nicht wirklich große Ambitionen, jetzt irgendwie eine Haushaltsdisziplin einzuführen. Also aktuell beträgt die Staatsverschuldung relativ zum BIP 122%. Und auch in Anbetracht des höheren Zinsniveaus aktuell in den USA belastet das natürlich den US-Haushalt sehr stark, weil die Bedienung der Schulden mittlerweile um die 4% des relativ zum BIP ausmacht. Das ist sogar mehr als die Verteidigungsausgaben, die liegen ungefähr bei 3,7%. Also ist schon eine extrem hohe Dimension, die da verrichtet werden muss jedes Jahr. Dahingehend ist es natürlich kritisch für die USA, aber nichtsdestotrotz, also bleibt meines Erachtens die USA weiterhin ein sicherer Hafen. Also wir haben jetzt natürlich in diesem Fall, also tendenziell hat die USA den Status als sicherer Hafen. Dieses Mal ist aber von dieser Krise ist ja das Epizentrum geht ja aus den USA aus. Also dahingehend müssen die Investoren neue sichere Häfen suchen und das ist auch ein Punkt, den wir machen. Also wir versuchen jetzt auch US-Staatsanleihen dahingehend ein bisschen zu vermeiden und auch weitere Währungen mit aufzunehmen, zum Beispiel wie den Schweizer Franken oder auch der Yen. Also gerade in diesen Phasen, wenn der US-Dollar underperformt, dann sind es diese alternativen sicheren Häfen, die dann halt eigentlich wieder ganz gut performen. Aber im Großen und Ganzen ist der US-Markt einfach mit Abstand der größte, auf der Welt. Also die Markttiefe und Liquidität ist beispiellos. Also alle großen Investoren, ja, können dort rein. Die Fed kann, sehr schnell Liquidität schaffen, auch in Krisenfällen, also wie wir es immer gesehen haben. Und, der US-Dollar bleibt nach wie vor die Hauptreservewährung. Also dahingehend, der Status als sicherer Hafen ist definitiv angekratzt, aber ich glaube, sobald sich die politische Lage ein bisschen verbessert, sollte die USA weiterhin als sicherer Hafen fungieren.
Anleihen sollten ja im Portfolio ein bisschen stabilisierende Wirkung haben und deswegen ist eben dieser Blick in die sicheren Häfen schon ganz, ganz wichtig. Und ich würde auch später gerne nochmal auf das Thema Währung eingehen, weil das finde ich auch hochspannend. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Anleihen. Wie würde denn dann aus deiner Sicht momentan so ein Anleihenportfolio ausschauen? Oder wie könnte so eine Anleihenstrategie aussehen, damit man nachts ruhig schlafen kann und damit das eben im Portfolio stabilisieren wirkt?
Für uns als Euro-Investoren, also ich meine, wir sind deutsche Investoren, europäische Investoren dahingehend, ist für uns immer ein hohes Wechselkursrisiko verbunden, wenn wir außerhalb des Euro-Raums investieren oder generell Wechselkursrisiken, die momentan halt auch sehr hoch sind. Also dahingehend halten wir es eigentlich relativ simpel. Also wir legen den Fokus ganz klar auf Europa. Wir haben hauptsächlich europäische Staats- und Unternehmensanleihen. Und an diesem sogenannten Liberation Day am 2. April hat natürlich zu Verwerfungen geführt, nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch am Anleihenmarkt. Also die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen, für gute Unternehmen sind auch nochmal deutlich angestiegen. Und das waren jetzt auch nochmal Punkte, wo wir da auch nochmal zugegriffen haben und da jetzt eigentlich relativ solide Unternehmensanleihen mit einer hohen Rendite auch kaufen konnten. Also dahingehend bleibt der Fokus momentan verstärkt auf Europa, und was die Laufzeitenstruktur angeht, versuchen wir auch eigentlich in einem ausgewogenen Bereich zu bleiben, also zwischen 4, 5, 6 Jahren auf Portfolioebene, weil die Durationsrisiken momentan halt auch sehr hoch sind. Also wir haben es zum Teil im März gesehen, als die Bundesregierung das Sondervermögen vorgestellt hat. Also das Zinsniveau in Deutschland auch nochmal sehr stark nach oben gegangen. Und dahingehend glaube ich einfach, dass aufgrund der höheren Zinsen, die man vielleicht bei einer höheren Laufzeit bekommt, dass die mit dem verbundenen Risiko aktuell auch nicht genügend kompensiert werden. Also so, dass wir dahingehend zusammenfassen, einfach versuchen, Wechselkursrisiken zu vermeiden. Wir bleiben in Europa hauptsächlich investiert und bei den Laufzeiten oder bei den Durationsrisiken auch in einem neutralen Bereich, also so um die 4 bis 5 Jahre.
Ja. Vielen Dank für deinen Überblick. Also jetzt viel öfters eben auch schon Stichwort sicherer Hafen, Währungsrisiken. So einen abschließenden Blick nochmal zum Thema Gold und US-Dollar. Wenn wir das nochmal beleuchten könnten. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mehrfach betont, dass Gold für uns ein strategisches Basisinvestment ist. Und auch aktuell sehen wir jetzt schon auch wieder angesichts der Diskussionen um die hohe Staatsverschuldung in den USA, dass der Goldpreis nach wie vor weiter gestützt bleibt und dass auch nach wie vor die Zentralbanken fleißig kaufen, gerade wenn der Dollar niedrig ist. Und deswegen bleibt, glaube ich, Gold nach wie vor ein Basisinvestment, ein sicherer Hafen. Aber damit verbunden ist natürlich der Dollar schon auch nochmal vielleicht einen Blick wert. Vielleicht könntest du uns da deine Dollar-Einschätzung nochmal geben, weil jetzt haben wir ja mehrfach drüber gesprochen. Und wir haben ja gesehen, in den letzten 3 Monaten ist der Dollar-Index, also der im Vergleich zu anderen Währungen gemessen wird, mehr als 8% gefallen. Also das zeigt ja schon auch weiter das wachsende Misstrauen der institutionellen Anleger. Wie schätzt du denn die weitere Entwicklung im US-Dollar ein? Mit welcher Bandbreite können wir denn die nächsten 3 bis 6 Monate rechnen?
Also es ist eine sehr gute Frage und auch ein Aspekt, den wir momentan intensiv verfolgen. Der US-Dollar hat seit Jahresanfang deutlich abgewertet und wir versuchen es eigentlich relativ objektiv mal zu betrachten, welche fundamentalen Determinanten gibt es eigentlich, die den Wechselkurs beeinflussen. Und es ist halt aktuell natürlich ein sehr hoher Vertrauensverlust, den wir auch in den US-Dollar sehen, was auch zu dieser Abwertung geführt hat. Und dahingehend versuchen wir uns zum einen mal anzuschauen, wie hoch ist denn eigentlich die Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa. Und das Leitzinsniveau in den USA ist deutlich höher als in Europa. Das liegt in den USA bei 4,25% oder 4,5 in dieser Bandbreite und in Europa bei 2,25. Sodass dieses Zinsdifferenzial, also diese 2,2%, tendenziell eher für einen stärkeren Dollar sprechen. Und das haben sie eigentlich auch getan bis Anfang des Jahres. Also da hatten wir einen recht starken US-Dollar. Da haben wir für einen Euro 1,02 US-Dollar bekommen. Und dann jetzt im Laufe dieser ganzen Zollthematik hat der US-Dollar abgewertet und ist phasenweise auf 1,15 hoch. Aktuell liegen wir bei 1,14. Also so dieses Zinsdifferenzial hat so ein bisschen sein Erklärungsgehalt verloren, weil so müssten wir eigentlich wieder in der Nähe der Parität sein, weil da hat sich wenig getan. Und die Aspekte, die halt den US-Dollar momentan unter Druck setzen, sind halt die Implikationen aus dieser erratischen Handelspolitik von Donald Trump. Also durch die Einführung der Zölle entsteht auch ein Inflationsdruck in den USA. Das sehen wir auch an den Inflationserwartungen. Die sind jetzt auf circa 3,2% gestiegen, wohingegen die Inflationserwartungen in Europa konstant bei 2 geblieben sind. Also dahin geht, je höher die Inflation in einem Land ist, also je höher die Inflation relativ zum Euro ist, umso unattraktiver wird es. Also dieses reale Zinsdifferenzial ist geringer geworden. Also dahingehend ist das eine wichtige Komponente. Wie entwickelt sich die Inflation in den USA? Also sollte sie höher steigen, würde das nochmal negativ für den US-Dollar sein. Und dann die zweite Komponente ist Wirtschaftswachstum in beiden Regionen. In den USA hatten wir ein sehr solides Wirtschaftswachstum mit 2,8% im Jahr 2024. Perspektivisch ist man davon ausgegangen, dass die US-Wirtschaft weiter mit 2,2% wächst. Das ist jetzt auf 1,35% runtergegangen. Die Erwartung, also doch ein deutlicher Rückgang von knapp 1%. Und in Europa liegt das erwartete Wirtschaftswachstum jetzt bei 0,8%, aber das ist halt von 1,2 auf 0,8% gefallen. Also diese Differenz ist deutlich geringer geworden. Also dahingehend bleibt die USA natürlich auch einfach diese Attraktivität verloren, weil es nicht mehr so stark wächst. Also und wenn man jetzt diese Komponenten jetzt mal betrachtet, also so, da gibt es ja jetzt natürlich immer wieder unterschiedliche Erwartungen. Also sollte sich die Inflation wieder einpendeln, gehen wir eher davon aus, dass der US-Dollar wieder aufwertet. Und in einfach mal in einer Bandbreite gesprochen, gehen wir davon aus, dass der US-Dollar vermutlich jetzt in den nächsten 6 Monaten zwischen 1,11 und im schlechtesten Falle jetzt mal bei 1,2 liegen würde. Also das ist doch eine relativ hohe Volatilität meines Erachtens, so dass wir dahingehend auch versuchen, den US-Dollar weitestgehend dann auch in den meisten Portfolios so zu reduzieren oder halt nur dann in US-Dollar investieren, wenn es sich tatsächlich lohnt. Und die Hedging-Kosten sind eigentlich immer genau dieses Zinsdifferenzial. Also würde man jetzt den US-Dollar abhedgen, müsste man halt so um die 2,2% pro Jahr bezahlen. Also das muss man sich jetzt bei einer Anleihe auch nochmal halt dann überlegen, ob es sich dann auch lohnt, so viel dafür zu bezahlen. Und vielleicht nur noch ganz kurz abschließend zu Gold. Wie du schon gesagt hast, Gold ist bei uns natürlich eine wichtige Position in der Asset Allocation und war jetzt auch ein großer Stabilisator. Und auch hier diese negative Korrelation zum Wechselkurs. Also je stärker der US-Dollar abwertet, umso günstiger wird dann natürlich der Goldpreis für ausländische Investoren, also was dann auch wieder für Gold spricht. Und ich glaube, gerade in diesen unsicheren Zeiten ist Gold jetzt eigentlich eine sehr gute Portfolio-Beimischung, an die wir weiterhin festhalten werden.
Vielen Dank, Christian. Also ich glaube, das war jetzt wirklich ein gutes Schlusswort. Das war unser Rundflug durch Konjunktur, Aktien, Anleihen und Gold sowie unsere Währungseinschätzung. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Kapitalmarktsicht geben und wir würden uns freuen über Ihr Feedback, über Ihre Anregungen. Sehr, sehr gerne schreiben Sie uns an unser Postfach info@fuggerbank.de. Aber an der Stelle jetzt erstmal noch ein herzliches Dankeschön an dich, Christian. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir. Bevor wir aber das Mikro ganz abschalten, noch der unvermeidliche, aber sehr, sehr wichtige Disclaimer. Das hier ist keine Anlageberatung und stellt auch keine Empfehlung dar, sondern es soll Ihnen einen Einblick in unseren Werkzeugkasten geben, in unsere Denkweise und deswegen auch der Hinweis, die vergangene Wertentwicklung ist natürlich keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Mehr Details finden Sie auch in unserer Podcast-Beschreibung. Wir verabschieden uns an der Stelle und sagen großes Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Hören Sie gerne wieder rein, falls Sie mögen, in 2 Monaten gerne wieder zu unserem nächsten Podcast und unserem nächsten Finance Talk. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei Ihnen und bei dir, Christian. Auf Wiedersehen.